Man hat ja immer Sorge, wenn man sich um das Thema Arbeitgeberattraktivität kümmert, dann muss man plötzlich das große Pempern auspacken. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen exzellente Arbeit leisten können.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Auch als kleines oder mittelgroßes Unternehmen das zu leisten in der Personalarbeit, was Konzerne schaffen, damit man im Kampf um Talente mithalten kann, damit die Leute nicht weggehen, man sie in der Region hält, das ist eine große Kunst. Und einiges davon hat mit Geld ausgeben zu tun, weil es teuer ist. Anderes vielleicht nicht, weil es eher kulturelle Themen sind und auf das wie genau ankommt. Und genau darüber sprechen wir heute. Wie genau gelingt es mir, ein guter Arbeitgeber zu sein, auch als KMU? Und das kann Andreas Schubert sehr gut beantworten, denn er macht sein Lebtag lang gefühlt nichts anderes. Er ist Geschäftsführer bei Great Place to Work Deutschland, einer Agentur, die eben bis runter Unternehmen, 5 bis 10 Mitarbeiter berät, wie man das hinbekommt. Andreas, grüße dich, hallo.
Hallo und schön, dass wir zusammenkommen wieder.
Wollte ich gerade sagen, wir duzen uns, alte Bekannte sozusagen. Und ich freue mich mit dir darüber zu sprechen, was gute Arbeitgeber auszeichnet. Ihr prämiert die Besten einmal pro Jahr. Wir sind da Medienpartner. Und was sind denn so Kriterien, nach denen ihr bewertet, was beste Arbeitgeber sind?
Also das Wichtigste an der Great Place to Work Auszeichnung ist, die Jury sind die Mitarbeitenden. Und zwar nicht nur eins, zwei oder drei oder wenige, sondern wir laden alle Mitarbeitenden von Unternehmen ein im Rahmen eines richtigen Prozesses, einer fundierten Befragung, uns ein Feedback zu geben. 60 Kriterien sind es insgesamt, die wir dort in diesen Fragenkatalog reinschreiben und auf die wir ein fundiertes Feedback bekommen. Worum geht's? Es geht um die besondere Kultur, es geht um das besondere Miteinander, es geht um starke Führung, es geht um starken Teamgeist, es geht um Identifikation, es geht um Freiräume, es geht um viele Themen, die Menschen uns als Feedback geben, zu sagen, ja, das macht für sie einen besonderen Arbeitsplatz aus.
Jetzt hat man rund um diese New Work-Diskussion, ihr macht das ja eigentlich schon viel, viel länger und so, aber da hat das ja so einen komischen Drive eingenommen, nämlich das ist so ein bisschen Wohlfühl, Obstkorb-Kultur sozusagen. Sagst du, hey, Leute, das ist alles KPI-driven, das führt zu höherer Performance und macht das mal nicht so an solchen Dingen fest, die so softig klingen?
Kultur klingt nach einem soften Thema, aber es ist eine harte Währung. Und tatsächlich geht es um Erfolgskulturen, nicht um Kuschelkulturen, sondern es geht um starke Kulturen mit einer starken Führung, mit einer starken Identifikation, mit einem starken Teamgeist. Also da spielt der Erfolg auf dem Platz und da müssen eben alle einen Beitrag dazu leisten. Und das sind starke Kulturen. Also keine Sorge, man hat ja immer Sorge, wenn man sich um das Thema Arbeitgeberattraktivität kümmert, dann muss man plötzlich das große Pempern auspacken. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen exzellente Arbeit leisten können.
Fangen wir beim Ort vielleicht an, also der Arbeitsplatzort. Ist das etwas, ihr macht ja auch sehr viele Mitarbeiterbefragungen, der eine Rolle spielt oder dass dieser Ort eben auch flexibel gewählt werden kann oder man das kulturell auch vernünftig orchestriert, wenn eben nicht alle Mitarbeitenden frei sein können in ihrer Entscheidung?
Ich denke, tatsächlich ist Flexibilität ein wichtiges Thema für viele Menschen geworden, dass sie sagen, ich leiste meine Arbeit dann, wann ich sie gut leisten kann. Und du sagst, Andreas, ich muss gleich in die Kita. Garantiert wirst du hinterher noch mal reingehen und sagen, ich muss noch anderes tun, damit meine Arbeit gut zu Ende geführt wird. Und diese Flexibilität ist einfach heute ein wichtiger Bestandteil geworden. Deswegen, in das Thema zu arbeiten, auf jeden Fall lohnenswert. Aber wir haben auch Unternehmen, da sagen Menschen aus dem Bauwagen heraus, es ist ein toller Arbeitgeber. Sie wissen eben, da ist kein Hochglanzbüro dahinter, sondern das sind andere Rahmenbedingungen. Ja, oder im Wald, bei den Waldarbeitenden. Also überall kann man ein exzellenter Arbeitgeber sein.
Ich hatte es ja auch in der Anmoderation schon gesagt, ihr habt von zweistelliger Beschäftigtenzahl bis ein paar Tausend, ne?
Absolut, alle Größen sind da. Also eine DHL mit einer halben Million Beschäftigte bis ein kleines Unternehmen ab 10 Menschen sind alle in Great Place to Work eingeladen und auch nutzen die Option.
Müssen die denn auch Bock auf Transparenz haben, die Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, weil ihr macht, wie gesagt, viel mit Mitarbeitenden Befragung. Diese Transparenz kann ja auch mal nach hinten losgehen, wenn es gerade mal nicht so läuft, oder?
Klar, das ist schon eine der wichtigen Erfolgskriterien, dass man sich das Feedback holt und dass man das Feedback auch zurückspielt und sagt, hey, das lernen wir draus und das tun wir. Viele Unternehmen machen noch den Fehler, wenn sie sagen, ich habe ein Feedback bekommen, ich muss alles ändern, aber das ist gar nicht die Anforderung. Wenn ich mir ein Kundenfeedback hole, dann sage ich auch nicht, ich ändere alle Bedingungen für meine Kunden, sondern ich nehme mir die Dinge heraus, die mit einer hohen Priorität und nach hohen Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen. Und das Gleiche gilt bei einer Mitarbeitendenbefragung. Dafür ist es ja da, dass man nicht einzelne Voten bekommt, sondern dass man ein Gesamtvotum bekommt, dass man Schwerpunkte bekommt, und dass man dann die Dinge herausgreifen kann, die in Priorität behandelt werden können. Deswegen, eine Mitarbeiterbefragung ist ein Regelinstrument, ist ein Regelfeedback-Instrument, was ich dringend empfehle. Um dann aber auch eine klare Agenda zu setzen. Diese Themen können wir aufgreifen, die nehmen wir uns vor, andere gehen ins Backlog, die nehmen wir uns für andere Jahre.
Hilft zu priorisieren, auch ein wichtiger Hinweis. Wir hatten eben schon kurz Ort und Zeit genannt. Wenn ich da eine Aufzählung ganz am Anfang nochmal nehme, müssen wir natürlich auch über Führungskräfte reden und deren Verhalten, oder? Also, wie definieren Führungskräfte idealerweise die Kultur in der Firma und wie muss man sie auch so ein bisschen in die Lage versetzen, das vernünftig zu machen?
Es gibt ja viel Führung, wo Menschen sagen, da steht mir jemand gehörig im Weg, dass ich meine Arbeit leisten kann. Es gibt viele Dinge, die dort berücksichtigt werden können. Das, was ich empfehle, auch für Führungskräfte, die Menschen zu fragen, was brauchen sie an Führung? Und das ist ja auch eins dieser Great Place to Work Prinzipien, zu fragen, was braucht der Mensch an Führung, um dann individuell darauf einzugehen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Deswegen zu sagen, eben eine Führung ist gut, wenn ABC ist, eine Führung ist gut, dann, wenn sie einfach in das Unternehmen und den Bedarf der Menschen passt, die geführt werden. Das vielleicht das Grundprinzip. Tatsächlich aber gibt es viele Entwicklungen in Sachen, wir führen auf Augenhöhe. Servant Leadership, wir gucken, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen eben gut arbeiten können und nicht, dass wir die alten Vordenker und Akteure sind und alles besser wissen. Da gibt es schon viel Bewegung.
Ein anderer Aspekt, der natürlich gerade eine Rolle spielt, ist, welche, naja, Komponente bei den Rahmenbedingungen ist wie wichtig aus deiner Sicht? Also fangen wir vielleicht mal bei dem Gehalt an oder eben auch bei den Benefits. Ist es doch oft eine Geldfrage, welcher Arbeitgeber, bei wem ich gerne bleibe oder wo ich hingehe? Oder ist das so ähnlich, dass es manchmal doch gar nicht die ganz große Rolle spielt?
Die Rolle wird überschätzt, grundsätzlich. Es ist natürlich nicht unwichtig, dass Menschen sagen, hier werde ich fair für meine Leistung vergütet. Die Prinzipien der Fairness sind bei der Vergütung sehr wichtig, dass man da in eine faire Austauschbeziehung kommt. Tatsächlich wirkt sie bei Einstellungen nicht schlecht, dass Menschen sagen, hey, jetzt habe ich hier eine Entwicklung gemacht. Aber bekannterweise ist ja Vergütung auch ein Thema, was schnell in eine Saturierung führt. Also eine Vergütungserfahrung und eine positive Erfahrung, die wirkt nur kurzfristig. Die Führung und andere Bedingungen sind sehr viel langanhaltender. Ich möchte nicht sagen, guck nicht nach Geld, aber ich möchte sagen, mit dem kriegt ihr nicht viel gewuppt. Ihr müsst eben viele andere Dinge deutlicher in den Fokus nehmen als das Geld.
In einigen Branchen oder auch Regionen vielleicht wichtiger als sonst, als bei anderen, aber das Thema Sicherheit habe ich auch in den Retention-Umfragen immer gesehen. Und da ist ja der alte Leitsatz, je schärfer die Krise ist und die Unsicherheit, Corona war so ein Beispiel, aber wir haben jetzt auch 2 Rezessionsjahre hinter uns, desto wichtiger ist der Faktor, wie viel Sicherheit vertraue ich oder wie sicher vertraue ich meinem Arbeitgeber, oder? Nehmt ihr das irgendwie wahr in Befragung?
Also das Thema Vertrauen ist eben das Große. Vertraue ich darin, dass mein Arbeitgeber eine Zukunft hat? Vertraue ich in die Qualität? Vertraue ich in die Kompetenz des Managements? Das sind so ganz wichtige Sicherheitsaspekte, die für Menschen in die Sicherheitsfrage mit einspielen. Natürlich ist auch die Frage der persönlichen Sicherheit, der Arbeitsplatzsicherheit eine ganz subjektive und an der persönlichen Biografie sehr abhängige Größe. Ja, es gibt Menschen, die haben einen hohe Flexibilität, weil sie wissen, wenn sie aufhören, dann haben sie ruckzuck was Neues gefunden. Je nach Branche, wo sie sind, andere Branchen ist das Thema schwieriger eben, sich da neu zu orientieren. Aber die meisten Unternehmen haben ja heute eher Probleme, Menschen zu binden. Jetzt gibt es viel Transformation in der Zukunft, so wo auch wahrscheinlich viel Freisetzungen stattfinden werden, wo das Thema Sicherheit für Menschen wieder deutlicher wird als ein Thema. In der Vergangenheit auch tatsächlich ist das Thema Arbeitsplatzsicherheit nicht das Top-Thema.
Kenne ich zum Beispiel gerade auch aus handwerklichen Betrieben das Thema, wir müssen unbedingt anbieten 4-Tage-Woche, damit wir das auf LinkedIn irgendwo hinschreiben können. Wir machen 4-Tage-Woche, da knüppeln aber alle jeweils dann 10 Tage. Für die Gesundheit vielleicht auch nicht so viel gewonnen. Also dieses Thema Außendarstellung, wie stelle ich mich als Arbeitgeber dar und muss ich da auch gewissen Trends immer so folgen? Hast du da eine Empfehlung?
Die Empfehlung ist, das nach außen wirklich zu kommunizieren, was auch erlebbar ist. Denn ich verspreche irgendetwas und dann erleben es die Menschen anders und zupp, sind sie wieder weg. Das bringt ja gar nichts. Also grundsätzlich empfehle ich, deswegen ist das ja auch eine Arbeit von Great Place to Work, das herauszuarbeiten, was erleben die Menschen wirklich und was ist davon auch kommunizierbar. Die Unternehmen nutzen diese Befragungsergebnisse, um sie zu kommunizieren. Die 4-Tage-Woche hatte ich tatsächlich gestern ein sehr spannendes Interview, auch das Thema Arbeitszeitverkürzung. Die Unternehmen, die es realisieren, merken natürlich schon auch Zustrom, dass das Thema Life Balance für viele eine attraktive Sache ist. Die einzelnen Handwerksbereiche, die dann sagen, okay, wir knüppeln unsere 5 Tage auf 4 und dann gibt es, wie du sagst, 10 Stunden Arbeit an 4 Tagen. Da muss man eben klären, ob das der Bedarf der Menschen ist, ob das wirklich funktioniert. Aber im Grundsatz würde ich sagen, an dem Thema Flexibilisierung zu arbeiten, da ist man gut empfohlen, da wettbewerbsfähig zu sein. Und viele Unternehmen können auch deutlich mehr flexibilisieren, als sie eigentlich das so aus der Vergangenheit gewohnt sind. Und die Unternehmen, die 4-Tage-Woche einführen, vielleicht auch das, da gibt es jetzt gerade eine spannende Studie auch in Deutschland, haben ja eine große Aufgabe erstmal. Die müssen die ganzen Ineffizienzen erst rauskehren. Das ist die große Herausforderung, denn die Zeitersparnis muss ja irgendwo erwirtschaftet werden. Aber viele, viele Unternehmen haben eine Menge Ineffizienzen, die sie erstmal rausnehmen können, um dann zu flexibilisieren, ob es eine 4-Tage-Woche ist oder wie auch immer.
Ganz spannendes Thema. Da gibt es ja auch Umfragen, Studien zu mit Unternehmen, die das testweise über Quartale hinweg gemacht haben. Tenor. Naja, also bei so einem großen Industriebetrieb, wo die Produktionshalle schon 10-mal auf Effizienz getrimmt worden ist, ist das schwer. Aber gerade bei kleineren gibt es schon Meeting hier, Meeting da, durchaus Erfolge, wo man sagt, wir haben gar nicht an Traction verloren, wenn wir weniger arbeiten. Aber bitte lasst die Mitarbeitenden mitentscheiden oder auch mitbestimmen, woran man denn Arbeitszeit sparen kann. So ein Weg, den du siehst.
Ja, unbedingt. Also die Projekte, wie ich es jetzt beobachte, die in diese Arbeitszeitverkürzung gehen, die funktionieren überhaupt nicht, wenn die Mitarbeitenden nicht selber Vorschläge machen, wie sie in ihrer Effizienz ihre Arbeit erhöhen. Das geht ja, kann man nicht von außen entscheiden, sondern das macht diese Projekte ja auch gerade erfolgreich, dass es einen gemeinsamen Willen gibt, diese Ineffizienzen zu identifizieren durch Automatisierung, durch KI, was ist alles, durch Digitalisierung, was kann man alles tun, um es zu holen. Aber spannend auch, das Unternehmen, was ich jetzt gerade interviewt hatte, der sagte, man muss nur aufpassen, es gehen natürlich auch Puffer verloren. Wenn das Unternehmen dann reduziert, dann ist es eben auf Kante genäht und dann gibt es nicht viel Puffer, wenn mal größere Ausfälle sind. Das empfiehlt zum Beispiel, eine Regelung zu finden. Hey, dann müssen wir gemeinsam nochmal in die Eisen gehen und müssen unsere Arbeitszeit auch bei Bedarf nochmal erhöhen. Das deutsche Arbeitsrecht gibt das gar nicht her, aber diese Dynamisierung muss im Arbeitsrecht irgendwann mal auch sich widerspiegelt. Ja.
Zum Abschluss aber noch die Frage, wie aus deiner Sicht kleiner und mittelgroße Unternehmen mithalten können als attraktiver Arbeitgeber im Vergleich, im Zweifel zu NGOs, natürlich auch zu den Verwaltungen, zum Beamtenstatus, wie auch immer, zu den Konzernen. Können sie das? Und wenn ja oder nein, wie?
Absolut, sie können das. Und das zeigt ja diese Great Place to Work Befragung immer wieder, dass das Unternehmen aus allen Branchen, allen Größen können exzellente Arbeitgeber sein und die auch eine riesen Performance dann auch zeigen. Weil es gar keine Rocket Science ist, das auf den Weg zu bringen. Und die wichtigste Grundregel heißt eben, in den Dialog gehen, die Menschen befragen. Was braucht ihr für exzellente Arbeit? Dafür steht die Befragung eben als ein wichtiges Erstes. Und sich von dem leiten zu lassen und das ernst zu nehmen, was da an Feedbacks kommt, und dann ein Thema nach dem anderen aufgreifen und sagen, wie können wir uns als eine moderne, zukunftsorientierte Organisation aufstellen? Das kann eine kleine Organisation, eine große Organisation, das können Handwerksbetriebe wie Digitalbranche, alle können das leisten. Deswegen, sie sind total konkurrenzfähig. Wenn nur das Geld die Rolle spielen würde, wäre es schwieriger. Aber da wir sehen, unter den 60 Kriterien kommt Geld gerade mal im unteren Drittel an in seiner Relevanz, haben die Unternehmen viel Gestaltungsfreiheit im oberen zwei Drittel.
Was für ein Schlusswort, Andreas. Ich danke dir und wir sehen uns auf eurer Gala zur Verleihung des Preises. Dankeschön.
Sehr schön. Ich freue mich, dich zu sehen dort.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.